Manchmal wollen wir es nicht und stehe trotzdem an dem Weg. Danke, Jesus, für den Markus. Danke, dass er dich liebt. Danke, dass du ihn liebst. Und danke, dass du ihm Worte für uns gegeben hast. Und ich bitte dich, schenke Markus jetzt die Offenheit, das weiterzugeben, was du ihm gegeben hast für uns. Lass ihn sprechen in Kraft, in Vollmacht, in Liebe. Benutz ihn als dein Werkzeug und öffne uns die Ohren und die Herzen für dein Wort. Amen.
Amen. Vielen Dank, Martin. Guten Morgen zusammen. So. Ich möchte euch heute was erzählen von mir. Ich möchte euch erzählen, wie es mir so die letzten 15 Monate ging. In der letzten Predigt habe ich ja ein bisschen erzählt, wie die Krankheitszeit und dann, wie es dann zum Tod von meiner Frau kam, nach der Krebskrankheit. Und schon in der Vorbereitung war ich ein bisschen so auch den Wunsch da, weiterzureden. Weil Gott hat da nicht aufgehört zu wirken und ja, jetzt ist es tatsächlich möglich geworden, ich darf euch einfach weitererzählen, wie Gottes Wege mit mir waren. Und möchte euch von der Trauerzeit erleben, die ich dann hatte, oder auch von dieser Lebenskrise, die dann kam. Aber was mir ganz wichtig ist, ich möchte nicht nur eine Geschichte erzählen, die euch vielleicht berührt oder weil ihr die Elke gekannt habt, viele, sondern ich möchte euch vor allem eigentlich erzählen, wie Gott in dieser Zeit gewirkt hat, wie er zu mir gesprochen hat und wie wirklich in dieser Lebenszeit, die ich hatte, also bei mir war es die Trauerzeit, aber ich mag, egal ob es eine Zeit der Freude ist, der Trauer ist, ob es Verlust ist, ob wir verlassen wurden von irgendjemand oder ob Krankheit im Leben ist. Gottes Gnade ist immer voll da. Seine volle Barmherzigkeit ist da und seine volle Liebe. Und ich habe da von Henry Newman einen Satz gehört oder gelesen. Ich lese da gerade ein Buch von dem und der beschreibt es eigentlich richtig gut, was ich eigentlich meine damit. In unserer Welt schließen sich Freude und Schmerz, Fröhlichkeit und Trauer gegenseitig aus. Hier unten, also hier auf der Erde, bedeutet Freude die Abwesenheit von Trauer und Trauer die Abwesenheit von Freude. Aber solche Unterscheidungen gibt es in Gott nicht. Jesus ist der Mann der Schmerzen, aber auch der Mann der vollkommenen Freude. Ich möchte noch schön beten oder möchte zum Anfang beten. Herr, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen dürfen und ich bitte dich, dass du in uns wirkst, dass du unsere Herzen aufmachst, denn wir sind in Erwartung, dass du zu uns redest. Ja, wir glauben, dass du mitten unter uns bist und deshalb sind wir auch in dieser Erwartung, dass du zu uns reden wirst. Und ich danke dir davon. Ich bitte dich, dass du alles, was uns ablenkt, jetzt wegnimmst, dass wir wirklich uns auf dein Wort, auf dich konzentrieren dürfen. Dass es nicht meine Worte sind, sondern du benutzt meine Worte ganz speziell für jeden Einzelnen. Und dafür danke ich dir. Ich lobe und preise dich und bitte dich um deinen Segen jetzt für die Zeit. Amen. Es gibt auch diesen Satz, den finde ich ganz gut. Der Glaube sieht das Unsichtbare, aber nicht das, was es gar nicht gibt. Und das ist eigentlich in dieser Zeit, die ich erlebt habe, und ich denke auch viele von euch haben auch solche Krisenzeiten erlebt, diesen Blick zu bekommen, ist irgendwie die größte Herausforderung. Das Blick in das Unsichtbare, in diesen Glauben zu behalten, dieses Vertrauen in Jesus, echt. Das Gefühl, das du in dieser Krise hast, ist eigentlich einfach nur schlecht. Oder es Es ist einfach schwierig zu begreifen, was geschehen ist. Und dann sollst du Worte aussprechen, die das irgendwie erklären. Oder du siehst Dinge, die kannst du nicht glauben. Die sind unglaublich. Oder manche Worte sind unsagbar. Und da musste ich einfach dran denken, es war Elkisch nachts gestorben, 23:30. Ich habe dann morgens beim Aufstehen den Raum ein bisschen hergerichtet, weil ich dachte, dass die, wo sich noch verabschieden wolle, dass das irgendwie ein schöner Rahmen ist. Und der Tod von der Elke war, er war dann wirklich okay. Ja. Die Elke war so krank, die konnte nichts mehr essen, konnte sich nicht mehr aufrichten. Und es war wirklich auch ein Abholen von Jesus. Es war in Ordnung, dass sie gehen durfte oder dass sie uns vorausgehen durfte zu unserem Herrn. Aber dann am nächsten Morgen zu meinem Sohn hochzulaufen, an sein Bett zu stehen und zu erzählen oder zu sagen, dass seine Mutter gestorben ist, seine Mama gestorben ist, das ist irgendwie so krass. Das macht keinen Sinn. Das nimmt einen echt mit. Oder nachmittags, als das Beerdigungsinstitut kam, oder sind sie mit ihrem Auto gekommen, haben die Elke in den Leichensack getan, haben sie dann runtergetragen. Ich bin vorausgelaufen, habe die Türen aufgemacht, dass sie durchkommen, und stand dann draußen auf dem Gehweg. Die zwei Männer haben die Elke in den Wagen getan, haben die Türe geschlossen. Ich habe noch kurz was gesprochen mit dem. Dann sind sie ins Auto gestiegen, sind weggefahren. Ich habe noch, kann es nicht sagen, warum, ich habe noch zum Abschied gewunken. Und dann wurde es auf einmal ganz ruhig. Ich stand draußen auf dem Gehweg, ganz allein. Schwiegereltern, Schwägerin und auch der Noah, die blieben alle an der Tür stehen und haben sich da festgehalten. Und da war das dann schon so ein erstes Gefühl von dieser, jetzt stehe ich allein da. Und es war schon so ein Vorgeschmack, was dann kam, wo ich noch gar nicht wusste, was auf mich zukam. Und in der Bibel waren da, was Trauer betrifft, manchmal so krasse Worte eigentlich ausgesprochen. Matthäus oder der Prediger sagt es ganz gut, ganz nüchtern, denn jeder Mensch muss sterben. Und die Straßen sind bevölkert von Trauernden. Oder Jesus sagt es in Matthäus 5, Vers 4, glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt, mein Sacktuch, das Sacktuch als Trauerkleidung, hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen, steht in dem Psalmen. Dann nochmal der Prediger. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer. Das Herz der Toren aber im Haus der Freude. Also wenn du mit Bibel oder mit Gott durch diese Zeit gehst, durch diese Krisezeit, durch diese Trauer, durch diesen Verlust, den du erlitten hast, oder du krank bist, dann konfrontiert dich Gott mit Dingen, die du nicht begreifst oder denkst, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Oder es sind Dinge, die so in unerreichbarer Weite liegen. Ich fühlte mich nicht als Weise in diesem Trauerhaus. Und ich war auch nicht glücklich als Trauernder. Aber es ist oft so ein Gefühl oder so eine Sehnsucht in dem Wort, im Gotteswort, das du liest, für das du manchmal keine Worte findest. Und da stehen sie. Und in den Klagelieder, da gibt es da einen Vers, den finde ich, der hat das mir so aus dem Herzen gesprochen. Das Volk Israel ist ja verbannt worden, wurde verschleppt und lebt in der Verbannung. Und da schreibt Jeremia, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele darin und ist niedergedrückt in mir. Und so ist es auch mit der Trauer. Du denkst, du drehst dich im Kreis, du denkst tausend Sachen wieder durch und die machen dich fertig. Und dann kommt aber, Jeremia hat da, trotzdem, dass er auch in der Verbannung war, diese andere Sicht. Und die, glaube ich, jetzt weiß ich das, dass Gott uns diese Sicht schenken will. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. In diesem Zurückschauen und diesem nach vorne schauen und diesen Kämpfen, die da einfach stattfinden, Kämpfe, die in dir statt, die in dir vorgehen, da habe ich was über die Trauer in mein Notizbuch geschrieben und das möchte ich euch einfach vorlesen. Es kommt mir so vor, als ob alles stehen bleibt. Nichts ist in Bewegung. Stille, Einsamkeit, Suchen. Doch Suchen nach was? Was ich doch nicht leben kann. Einsamkeit, die kein Mensch lösen kann. Stille, so unerträglich laut. Elke ist gestorben und mit ihr möchte ich mein Leben teilen. Aber es geht nicht. Es ist vorbei. Und mit den Lebenden, die um mich herum waren, mit denen wollte ich nicht mehr zusammenleben. Manchmal ist es einfach nur schlimm. Ich kann es nicht anders sagen, schlimm ist, das trifft es ganz gut. Es ist oft unerträglich. Es sind so viele Gedanken, die du dann hast in der Trauer. Es sind so die verpassten Möglichkeiten, die dann so aufsteigen. Dinge, wo du vielleicht mit deiner Frau unternehmen wolltest, oder wo ich mit der Elke unternehmen wollte, man hat es auf die lange Bank geschoben, das machen wir mal dann und dann, wenn die Kinder größer sind und was weiß ich. Oder du wolltest mal was Neues beginnen. Aber jetzt, die Endgültigkeit vom Tod, die ist so krass. Das ist das Unwiederbringbare. Du kannst es nicht mehr tun. Und vieles in der Zeit oder vieles ist dann auch wirklich so, dass du es dir nicht verzeihen kannst. Es tut einfach weh. Du hast nichts getan. Obwohl du die Möglichkeit gehabt hättest. Aber all diesen Gedanken, wo du da hast, alles das, was auf dich einströmt, all diesen Gedanken musst du einen Platz geben. Musst du zuordnen. Musst auch bei vielem deinen Frieden finde. Trauer ist, dich mit dem auseinanderzusetzen, was war, was du nicht mehr ändern kannst und auch die Pläne, die du hattest. Wir waren 26 Jahre verheiratet. Diese Pläne, die wir dann vielleicht jetzt hatten, die kannst du jetzt auf einmal alle vergessen. Allein macht vieles gar keinen Sinn mehr. Es sind viele Gedanken, Erlebnisse, Schönes, das du erlebt hast und nicht mehr leben kannst. Und es macht einen, lässt einen irgendwie so leer erstmal zurück. Und es kostet viel Zeit. Und manchmal hast du einfach nur diesen Wunsch, dass diese Gedanken endlich aufhören. Du drehst dich wirklich im Kreis, du denkst so oft das Gleiche und kommst immer auf die Gleiche und du willst einfach, wann hört es endlich auf? Aber meine Schwester, die hat mir schon am Anfang gesagt, Markus, Trauern ist schwere Arbeit. Und da darf man auch mal müde und man darf niedergeschlagen sein. Es ist okay. Die Bibel spricht es so aus. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends, steht in Jesaja. Und ein Prediger sagt es so, wenn du in dieser Krise, wenn du in diesem Trauer, wenn du in diesem Verlust stehst, nicht wie Erz, das offen daliegt, sondern wie Eisen aus tiefen Schächten gewonnen, das durch Schläge in nutzbare Form gebracht werden muss. So sind wir. Aber wie Hiob will auch ich sagen, obwohl er mich geschlagen hat, will ich ihm vertrauen. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten. Das ist immer dann, wenn deine Geduld auf die Probe gestellt wird. Und in dieser Zeit, in dieser Krise, wurde ich oft mit der Tatsache konfrontiert, dass es oft viel schwerer ist, Liebe, Vergebung und Heilung anzunehmen, als zu geben. Und ich werde auch nie über diese Zeit sagen, es ist ja doch für was gut gewesen. Das ist einfach viel zu billig ausgesprochen. Der sowas ausspricht, der weiß nicht, wie viel Kampf, wie viel Versager und wie viel Zerbrochenheit in dieser Zeit steckt. Diese Zeit, die, ich würde sagen, die lehrt einen viel. Aber dazu hat Gott mir Menschen an die Seite gestellt, oft auch an Orten, wo ich vorher vor der Trauer, vor dieser Krankheitszeit von der Elke, nie nach Hilfe gesucht hätte oder nie erwartet hätte, dass da Hilfe herkommt. Ich gehe in eine Trauergruppe im katholischen Hospiz in St. Martin in Degerloch. Ich besuchte eine Psychotherapeutin, die mir half, auf diesem Weg zu gehen. Und ich kann heute sagen, so wie ich jetzt hier stehe, Gott hat mich so sehr gesegnet durch Menschen, die ich vorher eher abgelehnt habe. Und ein Wort aus Psalm 25, die Verse 16 und 17, die passen da so gut oder passten da so gut zu mir. Die Enge meines Herzens mache weit, oder dieses Gebet, diesen Wunsch, die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Ich habe darunter geschrieben, meinen eigenen verursachten Bedrängnissen. Aber was für mich eigentlich unermesslich ist, und ich glaube, ich habe es noch nie nicht ganz so ergründet, wie wertvoll es ist, eine Gemeinde in dieser Zeit hinter einem zu haben. Menschen zu haben, die dafür beten, die dich begleiten, die dich fragen, wie geht's dir? Diese Frage ist so schwierig zu beantworten als Trauernder oder auch in der Krankheitszeit. Aber doch ist es so schön zu wissen, hey, da macht sich jemand Sorgen um dich. Oder auch in der Beerdigung, als der Dave die Predigt hat, das Musikteam die Lieder genau gesungen hat, die Elke sich gewünscht hat, und die Männer den Sarg ans Grab getragen haben, da war ich so stolz drauf. Ich weiß nicht, ob ich da geguckt bin, ich habe zurückgeguckt auf die Sänger, auf die Leute, die da waren, auf euch. Und es war nicht so ein Stolz, der einen überheblich macht, sondern der hat mich echt dankbar gemacht. Weil ich dachte, wow, was ist das für ein Geschenk, eine Gemeinde zu haben. Ein Geschenk, dass wir da jede Woche hingehen dürfen. Wir sind Menschen, ja, manchmal schwierig mit uns. Aber Gott will uns da echt segnen. Und in solch einer Zeit, ich wüsste nicht, was mit mir, ob ich hier jetzt stehen würde, wenn ich diese Gemeinde, wenn nicht Gott mich da auch hineingeführt hat. Und auch da habe ich mal, bin ich abends so da geguckt und ist mir dieser Gedanke gekommen, wie dankbar ich da einfach bin dafür und Gott gedankt habe. Und da kam mir so ein Satz in den Sinn, den muss ich gleich aufschreiben. Worte und Tröstungen von lieben Schwestern und Brüdern im Glauben sind wie Hammerschläge, die jeden Nagel des Zweifels auf den Kopf getroffen und in Gottes Güte getrieben haben. Es ist so ein Vorrecht, eine Gemeinde zu haben, und wir haben als Familie wirklich ein sehr großes Segen dadurch empfangen. Doch in all dieser Trauer, diesem Suchen nach Antworten und Einordnen der Vergangenheit, ging da so eine Frucht auf. Ganz langsam, ich habe sie gar nicht bemerkt. Und es war eine Frucht, die ich am wenigsten eigentlich erwartet hätte in dieser Zeit. Und es ist die Frucht der Freude. Manchmal, da war ich in der stillen Zeit und da war alles da. Tränen. Ich habe Gott Vorwürfe gemacht für dieses Leben, das ich jetzt führen soll, das ich gar nicht so führen will. Und dann war da auf einmal so ein Trost, so eine Freude, manchmal sogar ein Jubel da. Es war vielleicht ein jämmerlicher Jubel, den ich dann ausgesprochen habe. Aber es war ein Jubel, den ich da nie erwartet hätte. Ich ging oft als Wrack, und das ist ein gutes Bild, das war wirklich so, als Wrack in die Gebetszeit, und ich kam als Mensch wieder raus. Und ich konnte weitermachen. Und Jesus hat mein Gebet erhört. Und ich habe da ein Gebet gesprochen oder einen Satz ausgesprochen, der hat mich komischerweise viel Überwindung gekostet. Es auszusprechen, es zu erbeten und auch zu erwarten. Aber da war oft so dieser unglaubliche Frieden, den ich gehabt habe. Und ich habe gebetet, fülle du, Jesus, all meinen Mangel aus. Ich erwarte es jetzt von dir. Und ich muss sagen, ich habe das nie so krass empfunden. Irgendwie musste Gott mir irgendwie alles wegnehmen oder vieles wegnehmen, dass ich das wirklich gesehen habe. Er füllt meinen Mangel aus. Nicht nicht mein Ehepartner, nicht meine Kinder, nicht der schöne Urlaub, der jetzt unbedingt und den mich, wohin ich fahren darf. Wenn ich das habe, das füllt mich aus, das macht mich aus. Nein, Jesus soll meinen Mangel ausfüllen. Dieses andere, diese Ehepartner, dieser Urlaub, dieses schöne Fest, das darf ich alles feiern. Nur habe ich gemerkt, darf ich von diesen Dingen nicht erwarten, dass sie mich erfüllen. Sie erfreuen mich, und ich weiß, Gott freut sich. Er feiert so viele Feste, da ist so viel Jubel im Wort Gottes drin. Ich habe das nicht gelesen, Leute, ich weiß nicht warum. Da jubeln sie, der Vater, der wo der verlorene Sohn heimkommt, der feiert ein Riesenfest. Und ich kann den älteren Sohn gut verstehen. Ja? Der Vater, dem ist es egal, der freut sich nur. Und so habe ich irgendwie in dieser Zeit auch ein ganz anderes Bild gekriegt von Gott. Ich habe so ein bisschen den Spielverderber Gott als Bild gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Bild hatte. Aber wo ich mich dann auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, ja, ich versage mir viele Freuden im Leben. Weil ich einfach denke, ich muss mir jetzt nicht machen oder das brauche ich jetzt nicht. Ja. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass wir ihm sein Vertrauen geben, dass wir von ihm die Fülle erwarten. Und dann darf ich das auch alles genießen. Und ich musste mich da oft prüfen und muss mich auch jetzt noch oft prüfen. Woher erwarte ich meine Hilfe? Und Krisen zeigen immer, wie ein Mensch wirklich ist. Und ich möchte dazu noch ergänzen, sie zeigen auch, woher er seine Hilfe erwartet. Ich möchte jetzt beenden mit zwei Bibelverse, die mir sehr wichtig wurden. Und ich habe da einen Lieblingsvers, den finde ich irgendwie so schräg und richtig cool. Da steht in Jesaja 14, Vers 7. Doch nun ruht alle Welt, ist still und jubelt fröhlich. Ist eigentlich so verrückt. Wie kann ich still sein? Wie kann ich ruhen? Und wie kann ich jubeln? Und doch ist das genau das passiert in meiner Trauerzeit. Und das macht Gott möglich. Das ist so übernatürlich. Das ist einfach nur cool. Jubelt fröhlich. Und ich möchte zum Abschluss euch einen Segen lesen aus Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Psalm 84, Vers 6 bis 8. Amen.